Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast der drei Lübecker Hochschulen. Mein Name ist Johanna Helbing und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge möchte ich mit meinen Gästen in unserer Reise durch die Jahrzehnte in die 70er Jahre eintauchen. Ich stelle mir Wohnungen mit bunter Fototapete vor, es wimmelt vor Kreisen in den verschiedensten Orangetönen, die ersten Personal Computer werden entwickelt, Plateauschuhe sind in, die erste Disco-Musikwelle rollt an und nach dem ersten erfolgreichen Mondflug beginnt das Space Age mit der Apollo 16 Mission. Wir können natürlich nicht das ganze Jahrzehnt komplett beschreiben und auch nicht nur auf persönliche Erfahrungen setzen. Wir blicken gemeinsam aus den verschiedensten Fachrichtungen meiner Gäste auf das Jahrzehnt. Heute dabei sind Till Tantau, Professor für theoretische Informatik an der Universität zu Lübeck. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Dann haben wir noch Guido Neubeck dabei, Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TH Lübeck. Hallo.
Hallo.
Und zu guter Letzt Bernd Ruf, Professor für Popularmusik, Jazz und Weltmusik an der Musikhochschule Lübeck und Dirigent. Hallo.
Hallihallo.
Ja, schön, dass ihr alle da seid und euch auf diese Reise auch einlasst, die wir heute machen wollen. Beginnen wir mal mit einer ersten kleinen Fragerunde. Till, was wäre die theoretische Informatik heute ohne den Personal Computer? Was meinst du?
Theoretische Informatik wäre wahrscheinlich auch da, wo sie jetzt ist, weil der Personal Computer ja immer eine Instanz der Informatik ist. Mhm. Also die ganze Theorie, die gab es schon vorher. Und ich sag mal, im Gegensatz, glaube ich, zu all meinen Kolleginnen und Kollegen, die wir so eine Informatik haben, also was ich unterrichte, das kann ich auch in 30 Jahren noch unterrichten, weil der Theorieteil relativ gleich bleibt. Und der ist fast unabhängig davon, als der PC eingeführt wurde. Das hat viel mit Arbeitsabläufen zu tun, die sich geändert haben. Medienverhalten hat sich geändert. Aber sagen wir, die theoretische Informatik, diese Grundfragestellung, was Computer können, was sie nicht können, das hat sich offen gestanden mit dem PC nicht wirklich geändert.
Okay, also die gab es vorher schon, die wird es danach auch noch geben.
Das ist so wie Mathe. Ich meine, den Pythagoras, den unterrichten wir heute noch und den gab es schon seit 3000 Jahren und der wird auch in 3000 Jahren noch da sein. Und die Grundlagen der Theorie sind eigentlich auch gleich geblieben. Also wie gesagt, ich glaube, der PC ist wirklich etwas, was die Arbeitswelt komplett über den Haufen geschmissen hat. Und wenn jetzt hier mein Kollege von der Softwaretechnik sitzen würde, würde der was ganz anderes erzählen. Aber für die Theorie ist das offen gestanden relativ gleich geblieben.
Mhm.
Meine Theorie jedenfalls.
Okay. Ja, auf die Arbeitswelt und die Welt, die uns so umgibt, die gebaute Umwelt, da beschäftigt sich ja Guido mit. Ganz ehrlich, welche Gebäude fallen dir beim Stichwort 70er Jahre als erstes ein? Es gibt ja so gewisse Klischeevorstellungen.
Der Traum. Ja. Also ich bin jetzt nicht spontan, weil ich mich ja auf das Treffen ein bisschen vorbereitet habe. Deswegen kann ich habe ich versucht, etwas mitzubringen, was vielleicht auch den Till und Bernd vielleicht sogar auch bekannt sein dürfte. Also ein Gebäude, das ich mit den Studierenden auch jetzt in dem Jahr live besucht habe, ist das Centre Pompidou in Paris. Das euch bekannt.
Stand schon davor.
Absolut, ja. Hoffentlich auch schon von innen gesehen. Und das ist, finde ich, schon eins, also nicht nur, dass wir heute vielleicht so einen gemeinsamen Nenner finden, wenn wir über Architektur der 70er Jahre sprechen, sondern einfach, was damals natürlich für die Bevölkerung in Paris oder über die Stadtgrenzen hinaus ein Schock war, uns aber bis heute begeistert,
ne,
dass es das noch gibt und die Möglichkeiten, die das Gebäude eben damals geboten hat, heute auch bestätigt also nichts an Aktualität verloren hat. Also das ist sicher eins der markantesten und auch ganz naheliegend durch den Besuch erst vor kurzem.
Ja, für Menschen, die das jetzt noch nie gesehen haben, wie würdest du das beschreiben, die architektonischen Formen vom Centre Pompidou?
Ja, es ist eigentlich ein Gebäude, das komplett die Infrastruktur offenlegt. Also die Treppe ist eigentlich eine Rolltreppe oder zumindest außen die Treppen, eine Erschließung, die Aufzüge sind sichtbar, die Ver- und Entsorgungsleitungen sichtbar. Eigentlich hat es fast keine Hülle. Also man könnte sagen, man guckt in das Herz der Infrastruktur oder man sieht, was es ist, Und es ist eben eine Überlagerung von verschiedenen Nutzungen, überwiegend museale Nutzungen, Bibliothek. Und bespielt einfach, wenn man sich Paris vorstellt, mit seiner geschlossenen Bebauung, öffnet sich das mitten im Herzen der Stadt zu einem Vorplatz und ist komplett durchsichtig. Also man kann einfach sehen, was drin passiert und auch wie das Haus eigentlich funktioniert. Ja. Ist das allen bekannt, das Gebäude? Guck ich so, ja.
Okay. Wir blicken in nickende
Köpfe. Ich finde spannend, dass da, jetzt, weil du das jetzt erwähnst, dieses Gebäude mir jetzt so bewusst wird. Vielleicht ist es bei der theoretischen Informatik anders, aber bei der Musik ist es natürlich auch so. So diese Schere zwischen künstlerischer Arbeit, künstlerischem Anspruch und funktionellem Arbeiten. Ne? Also wenn ich jetzt quasi jetzt Bauten assoziiere, 70er Jahre, denke ich an die vielen hässlichen Betonschulen.
Ne? Reine
Funktionsbauten. Und da sieht man aber diese Schere, ne, von eben künstlerischer Arbeit oder Nerds auch, die einfach so, und das ist ja in der Musik genauso, ne, wenn ich jetzt von Progressive Rock und manchen Genesis-Alben ausgehe und dann eben dann so das Disco-Fever dagegen halte, ne, das ist eben so ganz weit voneinander entfernt. Mhm. Aber jetzt erstmal zur Eingangsfrage hier. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen rein.
Aber es ist ein schönes verbindendes Element, weil da irgendwie, finde ich, auf allen Ebenen so eine Experimentierfreude auch heraussticht. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich musste mich ja auf diese Folge vorbereiten, logisch, war irgendwie so für mich auch dieses verbindende Element, die Experimentierfreude. War das in der Musik, um jetzt die Brücke zu dir zu schlagen, ist das in der Musik in den 70ern auch so gewesen?
Also ist ja immer die Frage, was hat man für einen Blick? Ne? Mhm. Also in den 70er Jahren wurde ich natürlich als Jugendlicher sozialisiert. Und man kann sich von diesem subjektiven Blick, vor allem in der Musik, nicht befreien. Also jeder, jede wird sich sein, ihr Leben lang an die Musik erinnern oder eine unbewusste innere Verbindung haben zu der Musik, die man als Jugendlicher, Jugendliche gehört hat. Und da passieren einfach dann Dinge ein Leben lang, die über das reine Rationale hinausgehen. Insofern habe ich da natürlich sehr subjektive Verbindung dazu. Aber als ich jetzt in der Vorbereitung jetzt auf die Sendung mir die verschiedenen Jahrzehnte nochmal vor Augen geführt habe, scheinen mir die 70er Jahre musikalisch gesehen die spannendsten und experimentierfreudigsten und vielfältigsten Jahre gewesen zu sein, weil da unglaublich viele neue Genres entstanden und eine Freiheit in jegliche Richtung musikalisch ausgelebt und ausgetüftelt wurde. Mhm. Und das ist sehr eindrucksvoll. Also das ist
Hast du
ein reicht Ball? Von Bitches Brew, Miles Davis, Jazz Rock bis zu dann also die Vorläufer von Heavy Metal, Black Sabbath, Hard Rock, Deep Purple, Led Zeppelin und Progressive Rock mit Genesis und Yes und bis es dann Richtung Disco geht, was jetzt wiederum aus der afroamerikanischen Richtung herauskommt, stilistisch aus Funk und Soul. James Brown noch Anfang der 70er und ja, also wir haben die Singer-Songwriter-Ecke, wir haben die mit die Schmuse-Baden mit Simon Garfunkel. Also es ist so unglaubliche Bandbreite und ja, es macht einfach Spaß, dann da so sich wieder zurückzuerinnern.
Ist denn von der Technik würde mich mal interessieren, das Synthesizer oder sowas, ist das 80er oder kam das schon in den 70ern auf? Also dass sozusagen die Technik Einzug gehalten hat in die Musikinstrumente?
Ja, nee, die 80er, da kam die Sampling-Technik eigentlich richtig rein. Und 70er war im Grunde das Jahrzehnt der Synthesizer. Wurde zwar schon in den 60ern und schon viel früher entwickelt, eigentlich über einen Zeitraum von 100 Jahren gab es Nerds, die experimentierten eben mit elektromagnetischen Phänomenen und elektroakustischen Phänomenen. Aber so als Consumer-Anwendung für MusikerInnen war quasi 70er Jahre. Robert Moog, der hat in den 60ern das Instrument entwickelt, was dann in den 70er, Anfang der 70er bestimmend war. Das war dann der erste Mini-Moog, den kann man heute noch auf eBay oder sonst wo versuchen, originale Instrumente zu bekommen. Und es ist fantastisch. Ist so ein schwarzes Teil, so hoch und dann mit ganz vielen Knöpfen und wo man dann eben dann synthetische Klänge on Tour. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Das ist wie beim Personal Computer. Also da gibt es den großen Rechner in den 50er, 60ern, wo auch Musik gemacht wurde mit Lochkarten und so weiter. Aber dass das dann mobil auf die Bühne geht, ne, das ist ja die entscheidende Frage. Und da war dann der Moog, also ein ganz wesentliches Instrument.
Ja, in der Tat, weil also genau der Personalcomputer ist auch in den, also 79 ist irgendwie der Apple I dann mal auf den Markt gekommen und das, was wir heute unter Apple kennen, das war ja mal eine Garagenfirma, die eben auch mit mehr oder minder zusammengestoppelten Gerät angefangen hat. Und das war eigentlich, glaube ich, auch der große Umbruch der 70er, dass man eben von, ja, diesem genau ganze Turnhallen füllenden Computern übergegangen ist zum Personalcomputer. Also dass ein einzelner Mensch, ein persönlicher Computer war eine ganz absurde Vorstellung damals gewesen. Dieser Übergang ist auch Ende der 70er, weil ich meine, die Technik sich einfach dahin entwickelt hatte, dass man das in der Lage war, für billiges Geld herzustellen. Und ich meine, so billig wird das gar nicht. Aber ich habe etwa so viel gekostet wahrscheinlich von der Kaufkraft, wie sie heute kosten. Wenn wir sozusagen in einen Laden gehen und mir da einen Laptop kaufe, das waren dieselben Preise gewesen sein, außer dass die so, naja, 4 Kilobyte hatten, sowas in der Richtung. Also in Größenordnung ein Icon, das wir heute auf dem Bildschirm haben, das war irgendwie die ganze Rechenleistung davon. Und es war natürlich auch eine sehr spannende Zeit, als diese Sachen und viele kleine Firmen begannen, solche Sachen zu entwickeln. Das ist interessant beim Centre Pompidou, also diese Fragestellung, die Technik nach außen zu tun. Ich stelle mir vor, ich bin ja 75 geboren, also mitten da drin in dieser Zeit, aber nicht so viel mitbekommen. Es wird auch eine relativ große Technikbegeisterung auch in der Gesellschaft gewesen sein wird. Wir hatten gerade Mondlandung, genau. War gerade. Und ich weiß noch, also ich glaube, früher wollte man irgendwie als kleiner Junge mal Feuerwehrmann werden. Ich wollte Astronaut werden. Das war so die Zeit, wo das irgendwie, das war das, also was die Medien waren voll von solchen Sachen. Es war schon eine große Technikbegeisterung, die sich in allen möglichen Sachen, es war ein großer Technikfortschrittsglaube auch da, der dann zwar spätestens bei Tschernobyl sich dann irgendwie umgedreht hat oder trotzdem, das würde mich mal interessieren, dass sozusagen das Centre Pompidou, was das ist rein eine architektonische Idee gewesen, also wir machen das alles mal ganz anders oder ist es auch wirklich, wir wollen die Technik zeigen?
Ja, also es hat schon im Wesentlichen auch mit der dem Wunsch einer vielleicht ja Öffnung insgesamt der Gesellschaft zu tun, also sich transparent machen, dass sich ja eben zuschauen lassen bei dem, was passiert, eine gewisse Demokratisierung auch deutlich machen, also weg von den geschlossenen Fassaden mit den kleinen Löchern und dem Privaten dahinter, sondern eben auch Gemeinschaft sichtbar machen. Sicher ein wesentlicher Aspekt für das Beispiel Centre Pompidou, um eigentlich eine Maschine zu kreieren, die dann all diese Anforderungen, ne, also auch wieder technisch fast schon sehr direkt übersetzt, leisten zu können. Aber auch das, was eben dann, du hast es gesagt, mit dem, was der Computer dann oder die Technik in der Lage war, eben herzustellen, auch klar, das Gebäude wäre ohne den technischen Fortschritt so gar nicht baubar gewesen. Ne? Und also viele Jahre vorher hätte man die Konstruktion so nicht umsetzen können. Und also das ist sicher etwas, was die 70er Jahre extrem beeinflusst oder vorangetrieben haben. Durch die Notwendigkeit, und du hast die hässlichen Schulen angesprochen, auf die ich ja auch kommen wollte, also hässlich in Anführungszeichen natürlich, weil ästhetisches Empfinden entwickelt sich. Wir gucken heute sehr ehrfurchtsvoll auf viele dieser Bauten, die auch aus Beton entstanden sind. Aber das, was jetzt die konstruktiven Fragestellungen waren, in kurzer Zeit viel, also einen Bedarf an Raum zu generieren. Also Vorfertigung, das war für das Centre Pompidou, für die gigantischen Träger notwendig. Das war natürlich auch für die Schulen, die innerhalb kürzester Zeit mussten. Für überraschend viele junge Menschen Schulen gebaut werden. Das heißt, Betonfertigteile wurden entwickelt, die eben Systembau generiert haben und so weiter. Also ich denke, das ist zumindest eine Parallele, die auch auf einer gesellschaftlichen Entwicklung logischerweise zurückzuführen ist. Also der Bedarf war da, die Mittel waren da. Und auch die Bereitschaft, dort mitzugehen. Aber sowohl die Schulen als auch das Centre Pompidou fanden erstmal extreme Ablehnung. zumindest in ihrer Ästhetik. Und das, wenn wir jetzt nach 50 Jahren da drauf schauen, also nicht umsonst habe ich das Beispiel gewählt, also stehen wir da ehrfurchtsvoll davor und sagen, okay, das, wir können es heute nicht mehr machen, vielleicht würden wir es auch nicht mehr in der Art und Weise tun, aber es hat also ohne diese Erfahrungen wäre das, was wir heute tun, auch nicht, hätte nicht entstehen können. Beispiel Schulen, wir fragen uns heute natürlich, wie können wir die auch in die heutige Zeit übersetzen, ne? Also sind die also nicht nur konstruktiv oder schadstoffbelastet oder energetisch saniert, sondern auch von den pädagogischen Konzepten, die sich witzigerweise ja wiederholen. Ne? Also ich habe ein Beispiel noch mitgebracht aus Bielefeld, ich weiß nicht, ob die Laborschule ein Begriff ist. Ist in den, hat jetzt 50 Jahre auch, 74 wurde die fertiggestellt und war ähnlich wie das Centre Pompidou eigentlich eine Industriehalle. Also um es mal so plakativ zu beschreiben. Von Weitem Schettdach, Symbolik, die man so kennt von den Industriegebieten. Gigantische Felder ohne Raumeinteilung, ohne Zonierung, wo sich die SchülerInnen einfach ein Stück weit selbst finden sollten, was bis heute funktioniert, in Anführungszeichen, und in neuen Schulkonzepten versucht wird, mit sogenannten Lernlandschaften wieder zu implementieren. Also es wiederholt sich gerade etwas, was also nicht nur jetzt rein aus der Ästhetik, sondern auch aus den pädagogisch und funktionalen Anforderungen heute wieder eine Relevanz hat. Also das sind auch die 70er und gerade jetzt im Beispiel dieser Laborschule in Bielefeld ganz spannend für uns.
Mhm. Also diese Experimentierfreudigkeit, die vermisse ich heute eigentlich. denn es sind so Formate oder Musikschaffende versuchen Formate zu erfüllen, die vorgegeben sind inzwischen. Ne? Mhm. Durch die Hörgewohnheiten hängt es natürlich viel mit Psychologie zusammen und so weiter, aber 2 Minuten 50 ist aktuell sozusagen okay. der Songtitel, die Songtitellänge. Ne? Ja. Mehr geht nicht. Und durch bestimmte Vorgaben wie Instagram und so weiter, wie bestimmte Reels und wie lange die sein dürfen und so weiter. Es ist so festgesetzt. Andererseits war das natürlich in den 70er Jahren, man hatte die Länge von einer Single, also Vinyl, oder von einer Longplay-Platte, von einer Schallplatte und so. Ne? Aber ja, trotzdem war das irgendwie, ich meine, das Bestreben nach kommerziellem Erfolg war wahrscheinlich immer da, aber darin auszuloten, wie weit kann ich gehen, was Eigenes zu machen. Ich bin aber überzeugt, dass heute, wir sind jetzt noch nicht so ganz an dem Punkt, aber das wird kommen, dass wir diese Kreativität im Komponieren von Musik wiederfinden müssen und auch werden. Aus dem einen Grund, dass nämlich dieses Format komponieren und dieses Mainstream komponieren in Zukunft die KI übernehmen wird. Und um dem gegenüber bestehen zu können, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und das ist quasi eigene Kreativität. Mhm. Gefährlich wird es, die KI so zu trainieren, dass sie quasi ja, auf einem ähnlichen Level kreativ arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob möglich ist. Da haben wir hier den Fachmann.
Guck mal zum Theoretiker. Also ja. Ich habe hier tatsächlich ein Buch dabei, Schöne elektronische Welt, Computertechnik der totalen Kontrolle von 82, zugegebenermaßen 2 Jahre später ist das. Aber das hat sich natürlich davon nur weiterentwickelt. Man hat damals schon kritisch drauf geguckt. Und warum ich das hier mithabe, ist einmal, weil man sich gegen Kabelfernsehen ausspricht. Aber ganz ähnlich davon ist tatsächlich das Thema KI. Natürlich auch damals schon, in den 70ern, hatte man also ganz große Bedenken und Ängste aller Art, was die künstliche Intelligenz angeht. Was eigentlich interessant ist, weil das war auch eine Blütezeit, wo man sich auch wahnsinnige Vorstellungen gemacht hat, was die alles mal können wird. Also das, ich meine, das ist auch die Zeit, wo ich Film 2001 kennt vielleicht viele, da wir reden mit HAL, also mit HAL reden können wir mittlerweile, das haben wir mittlerweile geschafft, aber das war ja, wie der Name schon 2001 sagte, was ich damals schon so weit weg anhörte, aber es war 30 Jahre entfernt und da war man, hat man sich die Vorstellung, einen perfekten menschlichen, denkenden oder menschartige Maschine zu schaffen. Hat dann nochmal 20 Jahre länger gedauert, aber jetzt können wir also mit sowas reden wie HAL. Und damals hat man also auch wahnsinnige Angst davor gehabt, muss man mal so sagen. Sehr viele kritische Bedenken dazu und auch Josef Weizenbaum ist relativ bekannt, der viele schlaue Aufsätze geschrieben hat, warum das alles nicht geht. Und vieles von dem, was man sich vorgestellt hat, ist dann alles nicht eingetreten. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder in so einer Phase. Also der Boom ChatGPT ging ja, glaube ich, allen so. Da im November 22 plötzlich kann man mit den Dingern reden. Also man konnte vorher schon mit verschiedenen, hier mit seinem Telefon reden, das ging schon ganz gut. Aber das hat sich auch was geändert. Da würde man jetzt also wirklich auch aus Sicht der Informatik sagen, die Größe dieser Systeme, diese Massen, diese riesigen neuronalen Netze, die können mehr, als wir vorher konnten. Und da ist es auch so, es ist ein qualitativer Sprung drin gewesen, dadurch, dass sie einfach groß genug wurden. Die Kreativität, das müsste tatsächlich, glaube ich, die müssten andere beurteilen. Die Frage, also ich glaube das auch, dass die tatsächlich so Mainstream-Musik und auch Mainstream-Texte, das produzieren die eigentlich ziemlich gut und warum auch nicht. Dann ist auch zu projizieren, dass sie jetzt irgendwie in der Lage, also sie reproduzieren natürlich alles vieles. Sie machen das wie so ein guter Student vielleicht, also irrsinnig viel gelernt hat und kann das gut reproduzieren und was da rauskommt, ist das, was wir reingesteckt haben. Wie kreativ, also wobei wir natürlich auch fragen, die menschliche Kreativität, nicht auch nur die Masse all dessen, was wir bekommen haben und dann kommt noch ein bisschen Zufall obendrauf. Ich habe jetzt eine ähnliche Podiumsdiskussion vor 20 Jahren mal gehabt, das war eigentlich relativ ähnlich, um ehrlich zu sein, da ging es auch schon diese Fragestellung. Also ich bin da ganz entspannt, um ehrlich zu sein, weil das kommt sowieso alle paar Jahre wieder. Ich glaube, also im Moment sind wir wirklich so ein Hype der KI, dass wir da alles zutrauen, in 5 Jahren dann wieder etwas runtergehen. Trotzdem kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn ich irgendwo, nicht nur im Fahrstuhl, auch im Restaurant oder auch zu Hause, wenn ich ein bisschen entspannte Musik hören möchte, warum soll das nicht die KI produzieren? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also was spricht dagegen, dass das nicht so kommen sollte, weil es sozusagen keine prinzipiellen Gründe meiner Meinung nach dagegen gibt.
Naja, ich meine, also als Dozent einer Musikhochschule oder einer Hochschule, ne, trägt man ja eigentlich die Verantwortung und auch die Sorge, dass die Studierenden dann Jobs finden. Ne? Und das ist natürlich im Musikbereich passiert in den letzten 10 Jahren so radikal viel, was musikalische Existenzen einfach auflöst. Ich kann nur noch von Auflösung sprechen, denn die Musik im Netz hat keinen Wert mehr. Ne? Also ich kann nur noch, wenn ich live auftrete, kann ich noch Geld generieren. Aber die Musik, die ich so produziere und ins Netz stelle, ist quasi kostenlos. Ne? Wenn ich jetzt nicht zu den Top-Leuten gehöre, die dann über entsprechend viele Millionen Streams dann was zurückbekommen. Aber die Regel ist das nicht der Fall. Ne? Also insofern ist es natürlich viele Musik, die gemacht wurde, von vielen Leuten entwertet oder wird dann künftig eben von der Maschine gemacht. Also das heißt, wir sind als Musikhochschule stehen schon vor der großen Frage, ne? Wie geht's weiter? Was sollen unsere Studierenden können? Welche Kompetenzen sollten sie, über welche Kompetenzen sollten sie verfügen, um ihren Lebensunterhalt mit dem finanzieren zu können, was sie tatsächlich machen wollen, ne? Also es ist ein großes Fragezeichen.
Eine kurze Ergänzung zum vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die 70er. Also einen ganz großen Unterschied muss man sich noch klar machen zur Künstlichen Intelligenz heute zu damals. Was wir heute haben, sind sogenannte neuronale Netze. Also das, wie unser Gehirn funktioniert mit Neuronen. Und die werden da irgendwie jetzt in den Rechner abgebildet. Aber da gehen große Datenmengen rein. Und dann werden diese Neuronen passen sich an. Die lernen aufgrund dessen, da werden Synapsen angepasst. Also ein bisschen große Matrizen. Aber was passiert ist, es hat sehr viel mit dem zu tun, wie das Gehirn davon ist abgeguckt. Und man ist auch überraschend, dass es funktioniert. Aber es funktioniert super. Das, was in den 70ern gemacht wurde, ist, was wir heute symbolische KI nennen oder klassische KI. Da ist man so hingegangen und hat sich überlegt, also hier, also kann man jetzt nicht sehen, aber bei uns hier auf dem Tisch, da stehen irgendwie verschiedene Gegenstände, manche stehen auf anderen Gegenständen und dann hat man solche logischen Regeln eingeführt, wenn A unter B steht und B unter C, dann ist auch A unter C und dann haben wir so Folgerungen gemacht und dann würde man auch, wenn man Musik damals gemacht hätte, hat man es algorithmisch gemacht, hat man so ein Programm geschrieben, geschrieben, dass man genau sagte, wenn der Ton, dann kommt dann der nächste, der zwei höher und noch ein bisschen nach da und links und rechts geschoben. Also wie man klassische Algorithmik macht, wie man auch noch lernt, wie auch Computer funktionieren. Aber die ganze KI war regelbasiert. Und das kann man kurz zusammenfassen, das funktioniert nicht. Also so kann man irgendwie keine großen Systeme bauen. Und der große qualitative Sprung ist, dass wir heute neuronale Netze machen. Insofern ist das was anderes, als es damals passiert. Also die KI, wie man sich das so vorstellte, hat immer nicht geklappt. Jetzt kommen die neuen neuronalen Netze. Heute verknoten wir das. Wir haben bei uns eine Professur für hybride KI, die quasi beides zusammenbringen soll. Wo da die Reise hingeht, wissen wir noch nicht so genau. Aber die 70er Jahre, die hatten wirklich andere Vorstellung von Künstlicher Intelligenz, die mit dem, was heute passiert, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Trotzdem die Ängste und Wünsche und Projektionen sind meiner Meinung nach fast identisch, weil natürlich daran liegt, wir Menschen projizieren total gerne uns selber und wie es uns geht auf alles Mögliche und deshalb auch auf die Maschinen. Und wenn die sich auch noch so ein bisschen verhalten wie wir, dann finden wir das völlig normal und haben dann entsprechende Angst davor. So.
Wir sind jetzt bei KI gelandet. Es ging jetzt um die Frage der Technik-Affinität, oder? Also was so der Fortschritt für die Jahrzehnte steht. Und du nimmst jetzt die KI als Beispiel für das, was eigentlich auch das Studium der Musik in Frage stellen könnte, oder? Richtig?
Ja, zumindest partiell.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, unabhängig von den Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen, versuchen wir ja mit unseren Studierenden immer auch eine Bewertung dessen vorzunehmen, was wir da eigentlich sehen, hören, vielleicht auch selbst kreieren. Das übernimmt die KI ja nicht für uns. Ne? Sie produziert nur und wir entscheiden dann, finden wir das gut oder nicht. Also wenn ich das, so würde ich zumindest für mich in Anspruch nehmen. Also du guckst schon so skeptisch.
Ja,
aber wenn ich nur das als Werkzeug mir vorstelle und sag, dann zeig mir doch mal eine Antwort auf die Aufgabe A, B, C im Entwurf beispielsweise, dann muss ich ja trotzdem als Rezipient entscheiden, was ist das, was das am besten löst, und ich kann es aber auch selbst bewerten, was ist das Beste.
Ne? Und muss ich vielleicht einhaken, das ist zwar löblich, aber die Tendenz geht ja schon daher, dass wir Leuten verbieten müssen, KI zu benutzen, um Bewertungen durchzuführen. Mhm. Weil das Menschen den ganzen Tag machen. Die holen sich genau die drei Entwürfe. Dann, liebe KI, sag mir mal, welcher ist denn der Beste? Und das übernehme ich dann.
Mhm. Naja, also wenn ich die KI jetzt richtig verstanden habe, geht es ja andersrum. Ne? Also wenn ich jetzt einer guten KI sage, bitte komponiere einen Song für den und den Anlass und das soll rauskommen, dann entsteht er ja durch einen Algorithmus, der abcheckt, welche Art von Musik, also welcher Song gefällt denn den meisten Leuten. Wenn dann der Guido da sitzt und sagt, ja, nee, also mir gefällt er nicht, aber 100 andere sagen, ja, dann ist es zwar schön, dass du einen anderen Geschmack hast, aber das ist das Problem.
Ne? Das spricht ja für so einen Gegensatz zwischen Experimentierfreude und dadurch auch Individualisierung. Fand ja in den 70ern, würde ich behaupten, auch viel statt. Das hattest du ja auch gesagt, diese verschiedenen Musikrichtungen, die sich neu entwickelt haben. Und der Gegenentwurf zu heute, eine Skepsis dem gegenüber, findet das noch so statt, diese Individualisierung? Oder hören wir alle das Gleiche?
Also genau, wir müssen ja jetzt mal wieder in die 70er zurück.
Genau.
Und da ist die Frage, wo kommen wir her? Wir kommen aus den 60ern, ne? Und da ist die Generation, die sozusagen den ersten Cut gemacht hat zur Weltkriegsgeneration. Und es war ein ganz wichtiger Schritt, also gesellschaftspolitisch, sowohl in Deutschland natürlich besonders, also aufgrund unserer Geschichte, aber auch in den USA mit den Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren und einfach dieses Bestreben nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach sich lösen von Konventionen, nach dem Austesten von Grenzen, von in Frage stellen von allem, ne, inklusive auch Erziehung und Bildung und Bildungssysteme und so weiter. Es wurde im Grunde alles auf den Kopf gestellt. Das sehe ich jetzt heute nicht, also dieses gesellschaftliche Bestreben. Also auch wenn man die aktuelle
Situation jetzt, politische Situation jetzt bei uns anschaut und wie das jetzt zu diesen Neuwahlen kam, werde ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, das ist jetzt die falsche Sendung. Aber es ist doch die Sorge vor der Veränderung oder die Sorge, wirklich Mut aufzubringen, was richtig anzupacken, was ja auf der einen Seite einem ja durch die Klimaveränderung aufgetragen wird, spricht niemand mehr drüber, aber man hat eigentlich gar keine andere Wahl, als radikal neu zu denken. Und das Gegenteil wird gemacht. Ne? Also jeder bemüht sich, alles festzuhalten, so mit letzten Möglichkeiten. So sehe ich das heute. Ne? Und das war in den 70ern eben ganz gerade das Gegenteil. Ne? Es war alles möglich, von inklusive Sexualität und das ist natürlich das Faszinierende dieser Zeit. Und das kann natürlich nicht jedes Jahrzehnt so stattfinden. Insofern ist es für mich schon ein Besonderes.
Ist ja nicht auch denn das Jahrzehnt, wo man dann gleichzeitig ja merken musste, irgendwann so kann es ja nicht weitergehen. Nicht? Also wir haben den Ölpreisschock in dem Jahrzehnt und wir haben auch diesen Effekt, ich glaube, der Club of Rome hat auch so diese Zeit seine großen Artikel geschrieben. Also sagen wir mal, ich sehe das auch so, dass so diese, ich muss mir mal vorstellen, es war zwar auch 60er, aber wollte Raumschiffe antreiben, indem man Atombomben hinter ihnen explodieren lässt. Ja, also wirklich, es gibt das Projekt Orion. Ne? Und solche Vorstellungen waren da, das finde ich fantastisch an, aber wenn man damit groß wird und dann plötzlich feststellt, ja, aber irgendwie die Ressourcen sind plötzlich endlich, womit wir heute ist das sozusagen allgemeiner, ja, braucht man niemanden von überzeugen, wenn man zu Studien geht, zur Nachhaltigkeit, aber das muss da doch damals, also stelle ich mir das vor, so ein Aha-Erlebnis sein, dass diese beiden Sachen müssen geclasht haben. Ja. Also ist, glaube ich, auch ein extremer Fortschrittsglaube, der gleichzeitig darauf steht, aber irgendwie kann das ja nicht funktionieren auf Dauer. Also und dann kommen auch interessante Effekte, die dann sich plötzlich so Gegenbewegung, also genau die ganze Umweltbewegung entsteht in der Zeit, gibt's vielleicht auch vorher schon, aber das, was wir da heute so kennen, ist dann, ja, ich glaube, die 70er Jahre haben das die Grundlage gelegt, die dann vorankommen. Ich weiß nicht, was mit Architektur dann passiert in der Zeit. Gibt es so eine Gegenbewegung gegen den?
Natürlich, also du hast es ja schon angesprochen mit dem Club of Rome, ne? Also das ist etwas, was ja verrückt ist, dass wir heute darauf verweisen müssen, wie lange eigentlich diese, also alle, also es vorgelegt wurde, das wird nicht funktionieren, was wir hier vorhaben. Nee, das ist...
Aber hat die Architektur da mal schon reagiert?
Ja, natürlich. Also es gab schon die ersten Passivhaus-Ideen, also so ohne Strom ohne Heizung vor allen Dingen zu wohnen. Das war alles schon eben Teil dieser Untersuchungen. Aber das, was... Oder Experimente, vielleicht nennen wir es eher so... Und die Vielfalt war es letztlich auch, ne? So wie du es gesagt hast, Bernd, es ist ganz viel parallel passiert. Deswegen könnte man jetzt gar nicht sagen, was ist jetzt so das stärkste Merkmal an dem Ganzen, wenn man in dieses Jahrzehnt schaut. Aber wo ich dir auch absolut recht gebe, Bernd, ist, wir haben gar keine Möglichkeit, jetzt uns an irgendwas zu klammern. Ja, wir haben eine ähnliche Situation, wo es darum geht, Initiativen zu zeigen. Und was mich überrascht ist, dass, wenn ich jetzt unsere Studierende hier so virtuell mit in den Raum hole, würde ich mir dadurch, also genau in der Generation, auch viel stärker diesen Impuls wünschen, was die Notwendigkeit betrifft, weil sie ja nicht nur durch ihre Schulkarriere unter Umständen dafür sensibilisiert worden sein sollten, was das jetzt bedeutet. Und wenn wir jetzt über Ressourcen dann zwangsläufig sprechen, du hast die Ölkrise angesprochen, du hast den Beton angesprochen indirekt, ja, dann suchen wir natürlich händeringend an der Hochschule auch nach diesen Alternativen an Baumöglichkeiten und die Suche führt uns zurück zu ganz elementaren Themen, ne? Also Lehm, Stroh, Holz, ne? Also alles, was auch nichts Neues ist, aber wo es darum geht, dafür auch wieder eine Bereitschaft zu wecken bei den Studierenden, sich dafür zu interessieren. Und einige bringen das mit, aber viel wenige, oder? Und das heißt, wir als Dozierende sind fast aufgefordert, diese Aufbruchsstimmung auch zu zünden, ja? Also wir müssen es eigentlich vorleben. Und dann komme ich aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch in den 70ern geboren, dann gucke ich zurück und sage, ja, Club of Rome, ich wusste auch, ja, dass es da etwas gibt und bin seit 30 Jahren irgendwie in der Architektur tätig. Und ja, also wir haben eine Verantwortung auch, vielleicht, also ich bin jetzt in der Architektur, ja, ein Stück weit so schleifen lassen. Und jetzt gilt es aber da nicht mehr wegzugucken. Aber wir brauchen die Studierenden, die nicht gucken wollen. Und das ist so, da würde ich andocken an deinen Wunsch nach Experimentierfreudigkeit, die auch nach Alternativen zulässt.
Jetzt gucken wir schon so ein bisschen in die Zukunft. Ich würde aber trotzdem noch mal ins Jahr 74 zurück. Du hattest vorhin das Beispiel genannt mit der Laborschule Bielefeld. Könntest du mal erklären, was das für eine experimentale Idee war?
Ja, also Bielefeld, Nordrhein-Westfalen hatten damals also eine politische Situation, die es ermöglicht hat, an die Uni angelehnt, eigentlich eine neue Schulform, also ein Mittelstufenzentrum zu generieren, das erstmal offen für alle Bevölkerungsschichten sein sollte und gleichzeitig so eine Simulation von die Schule ins Leben holen. Also so eben nicht mehr abgeschlossen, kleine Klassenzimmer, Flure, sondern was bedeutet eigentlich so Konfrontation mit anderen? Ja, ich kann mich nicht mehr in meinen kleinen Klassen, in meinem Klassenzimmer verstecken, weder als Lehrender noch als Lernender. Und entsprechend war die Idee einfach wirklich ohne Wände, also ohne Klassenräume, ohne Flure, einen Lernort anzubieten und sich dann dort seine Räume zu bilden, zu schaffen.
Stelle ich mir gerade sehr laut vor.
Ja, absolut. Also es ist auch so, wenn man heute hingeht, wir waren auch mit Studierenden dort vor 2 Jahren und tatsächlich ist das so, dass man, also gerade das Thema Akustik, ganz völlig zu Recht der kritischste Punkt dabei, also die verstecken sich dann unter ihren Jacken, ne, und bauen sich so kleine Höhlen, wenn sie ihre Ruhe wollen, weil es natürlich eher darum geht, Rückzugsorte zu generieren für empfindliche Personen. Aber der Konflikt war damals gar nicht so sehr jetzt die SchülerInnen, sondern es waren die Eltern. Und die gesagt haben, oh Gott, was habt ihr vor? Das sind unsere Kinder jetzt hier Teil eines großen Experimentes. Das nennt sich ja auch Laborschule. Wobei das eher aus einer Recherche herauskam, die als Grundlage dieses Konzeptes diente. Aber eben das Revolutionäre ist, dass es eben keine Wände oder keine Räume mehr gibt im klassischen Sinne. Und sich die SchülerInnen und Lehrer und das Kollegium versucht selber zu organisieren. Und das ging natürlich nur bedingt. Ja, aber die allererste Idee war, dass der Gabelstapler fährt da durch dieses vermeintliche Schulgebäude und bedient dann eben unterschiedliche Ebenen, die man sich dann so erobert, so eigene Räume bilden. Also auch schon auch ein Verhandeln von Raum, also Demokratisierung. Bist du zu laut? Versuchen wir mal ein bisschen leiser zu sprechen vielleicht. Also wie kann ich in der Gemeinschaft mich dann dort organisieren? Und warum ist das so interessant? Weil sie bis heute funktioniert. Es gab viele ähnliche Versuche. Die gibt es heute noch. Ja. Eine der bekanntesten Absolventinnen dieser Schule ist Maya Göpel. Also die ist, denke ich, einigen vertraut. Es gab noch ein paar, die vielleicht nicht ganz so bekannt wurden, aber das hilft natürlich so ein bisschen zu verstehen, was kommen da für Menschen vielleicht dann nachher auf so ein Podium und bringen diese Erfahrung mit, die dieses komplett andere Lernen und Verhandeln so von Grund auf erlebt haben. Mhm. Also, aber ich will das auch nicht nur glorifizieren, sondern wenn man sich das heute anguckt, es gibt nicht wirklich einen Blick nach draußen. Ne? Also es ist eine unglaublich, also Turnhallen große Flächen mit Oberlichtern versehen nur, also sehr introvertiert. Was auch eigentlich sowas, wenn es um Raumempfinden geht und so Wohlfühlen, auch heute noch irritiert, wenn man sich so schlecht, also ich nenne es jetzt mal spärlich belichtete oder vor allen Dingen nicht wirklich nach außen orientierte Räume zu haben. Aber es ist etwas,
aber was spannend ist das entscheidende Stichwort ist ja dieser Demokratisierungsprozess oder die Demokratieoffenheit, was ja politisch dazu führte, dass Diktaturen, dann Portugal zum Beispiel, dann zu Ende gingen. Lateinamerika, das hat noch eine Weile gedauert, aber nach und nach dann eben auch die Diktaturen dann eben sich auflösten. Und heute haben wir ja ein gegenteiliges Phänomen, dass so eine Tendenz zu Autokratien gerade zu beobachten ist. Und man sich fragt eigentlich, wie kann das denn sein? Wie kommt es denn?
Und man kommt dann schnell zu einem Begriff wie Demokratiemüdigkeit, denn die Inhalte sind so komplex. Und was dann sicher auch ein Effekt da war, mit laut und groß und so viel alles auszuhandeln, und in dieser, ist mir jetzt gerade eingefallen, ne? Es ist natürlich wahnsinnig, Demokratie ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Mhm. Also dieses Aushandeln mit allen und jedem über alles, und dann versteht man es, sind die Themen jetzt so komplex geworden, aber vielleicht waren sie schon immer so komplex, ne? In der Zeit, wo man steht. Aber
auch in den 70ern.
Es ist irgendwie, die Lust daran ist, am Debattieren ist, glaube ich, zurückgegangen. Ja, vielleicht müssen wir als Dozierende eben das als Kernaufgabe sehen, ne? Die Lust zum Debattieren und zum Aushandeln und zum Suchen und zum Finden, eben den Studierenden weiterzugeben, ne?
Du als Dirigent, machst du die Erfahrung nicht auch, dass man jedes Mal, wenn man ein Orchester auch dirigiert, aushandelt, wer ist lauter, wer ist leiser? Das ist ja auch ein System in sich.
Für mich klingt das sehr diktatorisch.
Ich habe gesagt, das hat nichts ausgehandelt, der Dirigent bestimmt. Nein. Also das Verständnis des dirigierenden Berufs hat sich natürlich gewandelt. Das waren früher auch Autokraten.
Okay.
Toscanini und selbst Karajan auch noch und so weiter, die Generation. Das waren schon noch die uneingeschränkten Herrscher. Das ist inzwischen nicht mehr so. Ne? So können Sie jetzt mit dem Orchester nicht mehr arbeiten. Aber Sie müssen schon klare Vorstellungen haben von dem, was Sie machen wollen, wie Sie ein Stück interpretieren wollen und so weiter. Und das können Sie da zur Disposition stellen. Aber tatsächlich ist es schon ein Modell, so ein Sinfonieorchester, was dieser tradierten Form sehr nahe kommt. Ne? Da ist ein großes Kollektiv. Es gibt einen straffen Zeitplan. In einer kurzen Zeit soll ein Stück erarbeitet werden. Damit es überhaupt möglich ist, gibt es eine Person, die mehr oder weniger eine Interpretation vorgibt, ne? Und versucht jetzt die anderen zu überzeugen inhaltlich, ob das immer gelingt, ist einmal dahingestellt. So. es gibt aber Orchester, die ohne Dirigenten, Dirigentinnen arbeiten, kleinere Ensembles. Ja. Und da ist dann wieder der Redeanteil und der Probeaufwand dadurch sehr viel höher. Ne? Und dann kommt am Ende des Tages das Kollektiv eines solchen Ensembles vielleicht zu dem Schluss oder vor die Frage, wollen wir uns diesen höheren Probeaufwand finanziell leisten? Also das sind ganz spannende Fragen natürlich wiederum.
Wie man dann aushandelt,
jetzt, genau. Jetzt mein Konzept als Dirigent ist quasi, die Musiker und Musikerinnen in ihren Stärken mitzunehmen und mir auch was anbieten zu lassen. Also ich bestehe nicht auf eine bestimmte Interpretation von bestimmten Dingen, sondern erwarte eigentlich auch, dass kreativ sozusagen was kommt. Mhm. Ne? Und sehe mich dann eher in der Rolle des Moderierenden und der das dann wie in so einem Puzzlespiel so ein bisschen zusammenfügt. Ne?
Ja.
Aber das ist eine eigene Sendung.
Genau. Ja, aber das sind alles Räume, die irgendwie gewisse Prozesse aushandeln. Die Schule, die sehr offen gestaltet ist, wo man dann mehr auf sich eingehen muss. Das Orchester, was ein Raum auch für sich ist.
Also da ist vielleicht das Gegenmodell, weil wir jetzt von 70ern und diesen Bands sprechen, ne? Da haben wir ja auch so die Situation, da gibt es Bands, also da gibt es diese Bands, die als Musiker sich zusammenfinden im Proberaum und dann eben tagelang, wochenlang an Stücken arbeiten und sich jeder einbringt. Mhm. Ne?
An wen denkst du dazu?
Und das aushandelt, ja, eigentlich alle. Also ob jetzt Pink Floyd oder Led Zeppelin oder Deep Purple oder wer auch immer, das sind alles Charakterköpfe oder Personalities, Beatles. Natürlich gibt es ein, zwei, drei Leute, die dann meistens copyright-mäßig dann da stehen und die Ideen reinbringen. Das sind gruppendynamische Prozesse, wie überall. Mhm. Aber trotzdem erarbeitet eine Band eben so ein Ergebnis. Und das Gegenmodell ist, da gibt es einen Produzent und der sagt, dann sind wir in den 80ern, 90ern und sagt, okay, ich brauche einen witzigen, einen gut aussehenden und einen verrückten und vier Typen habe ich dann nachher, die werden jetzt gecastet. Ja. Und dann suche ich mir einen, der die Musik schreibt und einen, der die Choreografie macht, so zack. Und dann geht es wie so ein Design-Produkt raus. Ne?
Das ist natürlich Boyband.
Das völlig gegenteilige Modell. Ne?
Okay, ja. Till, du hattest vorhin ein Buch erwähnt. Du hast noch gar nicht daraus zitiert, glaube ich.
Gerne daraus. Kann ich gleich machen. Vorhin noch eine Sache. Ja. Also wo diese Kreativität, diese Freiräume, die Leute holen, muss ich jetzt gerade dran denken. Tatsächlich haben wir das auch in der Informatik. Das kennt auch jeder, die sogenannte freie Software. Also man muss auch sehen, dass in den 60ern war natürlich so, wo wurde denn überhaupt Software produziert? In großen Universitäten, Militär, Forschungseinrichtungen, große Firmen. Und das waren halt die großen Systeme, die dann von diesen hohen Priestern der Informatik da irgendwie generiert wurde. Das waren sehr spezialisierte Leute. Und es wurde dann breiter, also Informatik wurde zum Studiengang. Es gab es auch an vielen Orten Personalcomputer, es wurde kleiner, es waren viel mehr Leute da. Und dann gab es tatsächlich den Effekt, dass Leute gesagt haben, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben in diesen Firmen, also die Software, die wir da generiert haben, die dürfen wir zu Hause gar nicht mehr verwenden, weil da nämlich ein Copyright drauf liegt, weil dort die Sachen, die wir sonst immer jeden Tag verwenden, plötzlich sich uns entziehen. Und genau dieser Effekt wie bei der Band ist dann eben, haben Leute ihre eigene Software geschrieben. Die war natürlich auch viel kleiner als heutzutage. Also wenn wir heute ein Computerspiel sehen, das ist ja irgendwie ein 100 Millionen Euro Projekt. Früher war das so ein 100 Euro Projekt oder damals Dollar oder Mark. Das konnten Leute selber machen, haben sie auch getan. Und daraus kam diese, die wir ja heute noch haben, die ganze Initiative der freien Software, dass Leute Sachen machen und gar kein Copyright drauflegen. Das ist auch interessant. Also Informatik, gibt's viele Leute, die wollen gar nicht Geld verdienen damit, sondern die haben natürlich alle noch einen anderen Job, wo sie tatsächlich das Geld verdienen. Aber das, was sie so machen, machen sie nebenher. Und das war da ganz groß. Also dass wir so heute haben, Linux oder so, oder was auf diesen Laptops, die hier stehen, ein Großteil dessen, was da drauf ist, ist freie Software. Und die ist entstanden in dieser Zeit. Diese ganze Idee ist damals entstanden und hält sich bis heute. Ist vielleicht nicht mehr ganz so. Und da gab es auch diese Gegeneffekte, die wir heute haben. Das ist so große Firmen. Ich meine, heute tun wir Software von großen Firmen. Dieses Spannungsfeld, das ist nie so ganz aufgelöst worden. Ist wahrscheinlich woanders auch der Fall sein wird. Aber also es gibt Leute, die... Ich kann mir auch in den 90ern, da war das noch viel mehr. Da war also auch so Informatikstudentinnen und Studenten damals. Da hat man dran geglaubt, dass man freie Software wollen alles selber machen. Das ist irgendwie nicht mehr so sehr. Man kauft das da fertig und ist glücklich damit. Und in den 70ern, da fing das irgendwie an, diese Effekte. Und diese Freiräume wurden da auch geschaffen. Ja, und zu dem Buch kann ich nur ganz kurz, das lohnt sich tatsächlich einmal kurz vorzulesen hier, wo wir schon, damit man so nochmal diese Zeit zurückversetzt wird. Also es geht hier um neue Medien und um Kabelfernsehen. Was man das noch kennt, also das gibt es heute auch schon nicht mehr, aber es gab ja damals terrestrischen Funk und dann wurde ja die Bundesrepublik verkabelt. Und da gab es also auch Widerstand dabei. Der bitterste Widerstand lässt sich dabei innerhalb der Grünen Partei, dem Bundesvorstand Bürgerinitiativen Umweltschutz, sowie einigen lokalen Initiativen registrieren, die sich vornehmlich in Städten gegründet haben, die von der Verkabelung bzw. von Kabelfernsehpilotprojekten bedroht sind. Die AG Kabelkommunikation in Berlin, die Bürgerinitiative Stopp Kabelfernsehen in Dortmund, der Arbeitskreis gegen Kabelfernsehen in Mannheim, die Arbeitsgruppe gegen Kabelfernsehen in München und der Arbeitskreis Neue Medien Ulm könnten hierbei beispielsweise angeführt werden. Also mir war nicht bewusst, dass es diese ganzen AGs und sowas, aber das hat die Gegenbewegung, die dann auch eingesetzt hat gegen diese Effekte und die Ängste davor, genau, dass wir verkabelt werden. Also das, aus heutiger Sicht muss ich sagen, fast absurde Vorstellung, aber gut, die spuken heute auch mal wieder so ein bisschen rum auf einer leicht anderen Ebene, aber das ist eigentlich ganz spannend, was man so glaubte, was dann alles passieren würde. Das ist so das Gegenprogramm, dieser Fortschrittsglaube, der damals war.
Ja. Es war ja aber nicht nur Techniksorge, sondern, also so wie ich es aufgenommen hatte, derzeit war das vor allem auch die Angst vor der Entwertung des Wissens, also dem Niveauabfall der Inhalte. Darum ging es quasi sehr stark. Ne? Und gut, im Rückblick kann man sich jetzt also seine Gedanken machen, aber hat ja auch die Erfahrung sammeln dürfen. Ja. Ob das jetzt, wenn ich jetzt aus 100 Programmen wählen kann und dann eigentlich genauso weit bin, wie wenn ich früher 3 Programme hatte, dann fragt man sich natürlich schon, was hat es jetzt alles gebracht, aber okay.
Vielfalt.
Vielfalt. Ich weiß nicht, wie vielfältig
das ist. Da steht nicht Qualität drauf, da steht nur Vielfalt.
Ich weiß nicht, wie vielfältig
ist das. Ist das gar nicht so vielfältig?
Wenn quasi im Format Vorabendprogramm auf allen Sendern das Gleiche läuft oder am Sonntagabend überall das Gleiche läuft. Also das gleiche Format. Mhm. Ne? Es ist schon seltsam.
Die Vielfalt kam erst durch das Internet. Also tatsächlich durch das Streaming. Das kam so Anfang 2000, würde ich sagen. Davor würde ich auch sagen. Das ist ja heute noch so. Das Kabel, ja, es gibt 1000 Kanäle. Aber dadurch, dass wir plötzlich in der Lage sind, völlig frei auszuwählen aus dem Programm und dann sich auch Bubbles bilden. Und ich kann mich mit einem super Spezialthema, gibt es plötzlich viel, viel mehr. Ich kann von morgens bis abends mit grünen Hunden beschäftigen, so 10 Webseiten zu und Leute, die das wichtig finden. Und das gab es ja früher nicht. Also hier gibt es auch diese Vorstellung, dass dann, genau, selbst bei 1000 Kanälen ist das nicht so. Und dieses lineare, also das Aufbrechen dieses linearen Programms, das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Unterschied. Dass es Podcasts gibt, die man sich irgendwann anhören muss und nicht warten muss, bis der Deutschlandfunk das um so und so viel Uhr an einem Samstagabend einmal sendet. Da sehe ich den qualitativen Unterschied. Und das hat das Kabelfernsehen nie gebracht. Konnte es eigentlich auch gar nicht. Also wie das aufgebaut ist. Aber
wirklich cool. Also für mich, klar, gibt es einen qualitativen Unterschied. Einerseits, weil es eben jetzt eine große Auswahl, eine große Vielfalt gibt und jetzt der Mensch in der Lage ist, eben selbst auszuwählen und die Freiheit hat, vieles auszuwählen. Mhm. Gleichzeitig vermute ich darin auch die Gründe, dass die Menschen sich nach autokratischeren Systemen vielleicht sehnen, weil diese Freiheit auch eine Überforderung ist. Also musikalisch sehe ich das ganz konkret, dass in 60er Jahren, das war dieses Jahrzehnt, wo in der zweiten Hälfte Free Jazz und freie Improvisation und quasi die absolute Freiheit dann eben auch in der Improvisation dann aufkam. Das wurde in den 70ern dann ausgelebt in minutenlangen E-Gitarren-Soli, in Rocktiteln und so weiter. Es wurde richtig ausgelebt. Ne? Und wenn wir heute oder wenn ich spüre das jetzt so im Unterrichten ganz konkret, was es dann heißt, wenn man jetzt so eine freie Improvisation macht mit Studierenden, mit MusikerInnen. Diese Überforderung, die erstmal darin besteht, ich habe alle Möglichkeiten, es ist alles erlaubt, ich kann jegliche Spielweise verwenden, ich kann jegliche Töne spielen. Wenn ich das als Vorgabe mache, ne, dann kommt ganz wenig. Und wenn ich dann beginne, okay, ich setze einen Rahmen, in diesem Rahmen spielt mit 4 Tönen, aber mit verschiedenen Klangfarben, dann passiert plötzlich was. Und durch das Unterrichten wurde mir das so bewusst, was das heißt, also durch Freiheit oder durch ein Freiheitsangebot überfordert zu sein. Mhm. Ist ein ganz spannender Gedanke.
Ich würde jetzt ganz gerne in der Abschlussrunde nochmal darauf eingehen, was wir aus diesem Jahrzehnt gelernt haben. Also Guido, was würdest du sagen, was haben wir aus dem Jahrzehnt gelernt? Du hast ja jetzt viel über Schulbau auch gesprochen. Wie müssen wir da heute drüber nachdenken und in welche Richtung sollte das gehen?
Also ich glaube, also grundsätzlich gucken wir ja gerne zurück, um daraus zu lernen. Ne? Und jetzt, wenn ich das Beispiel des Schulbaus der 70er Jahre nehme und den Vergleich, den ich vorhin schon bemüht habe, sind wir an ähnlichen Fragestellungen. Also die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, was jetzt vielleicht die Belastbarkeit in einem demokratischen Prozess hoffentlich zumindest betrifft, so dass das bleibt bei dem Beispiel dieser Lernlandschaft in so einem architektonischen Thema, das gab es in den 70er Jahren, hat mehr oder weniger gut Akzeptanz gefunden und ich würde sagen überwiegend gescheitert, Ausnahme vielleicht diese Laborschule. Und wir stellen fest, dass das heute besser funktioniert, ist nicht das, was ich damit meine, aber es findet heute eine Akzeptanz und wir können uns darauf beziehen und sagen, es gab diese Experimente, mit denen wir heute gut weiterarbeiten können, an dem einen Beispiel, weil sich eben pädagogische Modelle angepasst haben, die Lehrkräfte sich weiterentwickelt haben, ne, die Idee von konstruktiven Dimensionen sich verändert, sodass dass wir das auf alle Fälle sehr gut adaptieren können und die aber auch ernst nehmen müssen, diese Experimente, die es damals gab, als etwas, was ja eben ein Experiment immer mit sich bringt. Das kann auch scheitern und vielleicht zum späteren Zeitpunkt auf fruchtbaren Boden fallen. Und das, würde ich sagen, haben auf alle Fälle viele dieser Bauten haben heute eine hohe Relevanz. Wenn das jetzt schon Abschlusswörter sind, die man versucht zu finden, wir können die heute sehr gut weiter nutzen, diese Baustrukturen, die es dort gibt, mit ja. geringen Veränderungen. Und das ist, also müssen wir nicht abreißen und neue Schulen bauen.
Frage, ne? Genau.
Genau, sondern wir machen das auch mit Studierenden in Abschlussarbeiten, die sich vorzugsweise ihre eigenen Schulen dann als Thema nehmen und sagen, jetzt verbessere ich die. Und was muss ich denn, welchen kleinen Eingriffe muss ich denn vielleicht nur vornehmen oder um das auf eine heute angemessene Benutzbarkeit zu bringen. Also das heißt, das hat für uns bis heute Relevanz. Also wenn es um den Erhalt vielleicht von alten, also aus den 70er Jahren Schulbauten geht.
Von denen es ja anscheinend auch viele gibt.
Jede Menge, ja. Und sie werden alle diskutiert, ob man sie abreißt und neu baut. Ja. Und dann aber mit ähnlichen Raum, also Konzepten wieder versucht zu füllen. Und dann sagen wir, versucht das doch mit der Struktur, die der Bestand mit sich bringt, mit vielleicht minimalen Eingriffen in eine lebensverlängernde Maßnahme des Gebäudes zu erreichen.
Mhm. Weil eine Wand kann man immer mal rausreißen, oder?
Durchaus, ja. Richtig. Also dieser Skelettbau bietet das, diese unter Umständen diese Öffnungen. Meistens geht es um Licht, ne? Ja. Also dass man einfach Belichtung in die tiefen Grundrisse bringt, mit Öffnungen in den Dächern. Oft ist es eher ein Rückbau, als etwas dazuzunehmen, um das zu erreichen. Und das sind Dinge, die wir jetzt ganz aktuell auch in der Lehre auch versuchen mit Studierenden zu testen oder zu untersuchen. Mhm. Ja.
Was war da so eine Utopie? Wie soll so eine Schule aus den 70ern dann heute oder zukünftig aussehen?
Gar
ist
keine
auch
Utopie,
sehr unterschiedlich?
Gar oder? Keine Utopie, sondern sehr, sehr konkret. Okay. Ne? Also es geht eben erstmal um das Zurückbauen oft schadstoffbehandelter Bauteile, wenn es die irgendwie gibt. Dann eben Belichtungen, habe ich schon gesagt, in tiefe Grundrisse bringen, eine Fassade, die durchaus energetisch ertüchtigt sein muss, also sprich Wärmedämmung, vielleicht mit einer Außenhaut, die dann aus Holz ist und nicht aus Betonflichtteilen oder Faserzementplatten, sondern eben mit nachwachsenden Rohstoffen. Und dann entstehen sympathische, einladende Bildungsräume. Und das machen die Studierenden zwar erstmal in der Theorie, klar, im Entwurf, aber das sind ihre Vorstellungen, wie sich die Gebäude dann auch weiter denken und leben lassen.
Mhm. Ja. Till, wie ist das bei dir? Überwiegt dann die Skepsis oder?
Ich würde aus den 70ern. Weil eben, also was ich daraus mitnehmen würde, wäre diese Mischung, die in der Zeit war, aus grenzenlosen Zukunftsglauben oder Hoffnung oder Vertrauen, wie auch immer, Fortschrittsvertrauen, das man hatte, mit gleichzeitig aufkommender, fast schon überbordender Angst und Skepsis davor. Und das auszugleichen, also vieles von dem, was ich vorstellt, ist dann nicht eingetreten, ist ja logisch, ich meine, das ist ja bei Vorstellungen immer so, aber also man darf nicht zu sehr auf die Technik vertrauen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch, also gerade die Anthropomorphisierung, dass wir immer so tun, dass diese Geräte, sobald sie sich ein bisschen so verhalten oder aussehen oder sich anhören wie wir, tun wir denen viel mehr zusprechen, als sie eigentlich können. Und das ist einfach nicht so. Das sieht halt immer wieder, und die 70er waren so ein Paradebeispiel, wo das wirklich in den Filmen, in allen möglichen drin war. Und daraus kann man lernen, dass das kommt nicht sofort so. Aber es kommt in gewisser Weise dann schon, also bestimmte Sachen passieren auch. Aber also da, ich würde daraus versuchen zu lernen, also auch was wir jetzt sehen in KI zum Beispiel, nicht alles, was jetzt behauptet wird, wird sein. Und es wird ganz viel Unfug erzählt irgendwie, so Terminator ist auch in unseren Köpfen drin, 84 der Film. Ja, das ist genau ganz typisch, also sagen, es kommt da die KIs machen uns alle nieder. Nein, das werden die nicht. Aber gleichzeitig, ja, wir können mit denen reden. Und solche, also das ist das eine, finde ich, was man mitnehmen kann, diese doppelte Sicht darauf. Und das andere, also diese Kreativität, das ist eigentlich ganz spannend, also dass Leute einfach selber wieder hingehen und damals halt sehr viel selber Sachen programmieren, machen, tun. Das ist irgendwie weniger geworden finde ich, bei uns in der, also die Szenen gibt es natürlich noch, aber das ist nicht mehr so üblich, was hauptsächlich daran liegt, dass heutzutage diese Systeme fertig nutzbar sind. Also ich habe so ein iPad hier, liegt hier, ich sehe hier ein iPhone, das kann ich einfach benutzen, da muss ich auch nichts wissen zu, das ist einfach ein geschlossenes Ding. Und so wie man irgendwie vor 100 Jahren noch ein Auto, da muss man selber dran schrauben können, um es zu nutzen, weil das ständig nötig war, deshalb konnten das Leute auch, das brauchen wir heute nicht mehr, oder kann man ja gar nicht mehr, macht man auf und dann kann man einen Knopf drücken oder nicht. Alles andere kann nur die Servicegarage machen. Da entwickelt sich die Informatik auch ein bisschen hin. Und die 70er sind ein schönes Beispiel dafür, es geht auch anders. Und das ist natürlich auch bei den modernen Geräten immer noch so. Also wir können damit mehr mitmachen. Und das würde ich eigentlich wieder mal so als Ansporn für alle Beteiligten, für unsere Studierenden, aber auch für alle Menschen, die sich mit Informatik beschäftigen. Ja, werdet doch mal kreativ mit den Geräten und nehmt nicht nur das, was euch da vorgegeben wird von der Firma, sondern ihr könnt auch selber was tun.
Also selber Programme entwickeln.
Ja, warum denn nicht? Also gibt es genügend Sachen, die man machen kann und das ist auch möglich und also macht sowohl Spaß, also sehr wenig Barrieren eigentlich, außer dass es irgendwie nicht mehr nötig ist. Das war früher anders, deshalb konnten die Leute das auch besser.
Und kreativen Input kriegt man ja mittlerweile auch mit ChatGPT, da kann man sich ja auch helfen lassen.
Ja, kann man schon machen, die würde ich ja gar nicht fragen, weil das ist, kommt auch mit euren eigenen Ideen an und baut was draus und natürlich der freie Raum, also diese Fragestellung, wenn man alles machen kann, dann ist natürlich immer schwierig, was tut man dann eigentlich? Das sehe ich sofort ein. Wobei letztendlich, das war ja früher auch schon so, oder? Ich meine, wenn Beethoven sich überlegt hat, was er komponiert, also Musikinstrumente gab es doch genügend, oder? Also, und Auswahl dessen, was möglich war. Oder war man, also das ist mir noch nicht so ganz klar, in den 70ern anderes, freier, war das Korsett freier der Möglichkeiten? Das kann ja nicht nur an der Technik oder an der Fragestellung, was sozusagen gesellschaftlich akzeptiert war in der Musik? Oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also, weil du vorhin sagtest, sozusagen, man war viel, viel freier, was man plötzlich komponieren konnte. Und heute, die Studenten, ihr habt alle Auswahl. Aber wenn man 1970 eine Vorlesung gehalten hat zur Musiktheorie, war es dann nicht auch so. Ja, ihr habt alle Auswahl der Welt. Also, was ist da jetzt eigentlich anders 50 Jahre später?
Heute. Also heute liegt ja alles quasi vor einem. Und ich glaube, dass das eine Überforderung sein kann. Also, die Reichhaltigkeit der Möglichkeiten. Und unsere Aufgabe ist sicher, dass jeder, jedes seinen individuellen Weg sich auszudrücken findet. Es ist natürlich so, dass in den 70er Jahren war man als Musiker, Musikerin abhängig von Plattenfirmen, die Infrastruktur hatten, dann die Musik bekannt zu machen. Inzwischen ist jeder, jede in der Lage, seine eigene Musik zu veröffentlichen. Die Infrastruktur ist sozusagen jetzt personal, kann jeder, jede machen. Ne? Nur wie findet diese Musik dann eben die entsprechenden Hörer, Hörerinnen? Und dieser Weg, der wird jetzt aktuell eben... Da gibt's jetzt neue Gruppierungen, die eine große Macht haben. Spotify ist eben eine ganz große, machtvolle Firma in diesem Zusammenhang, die das eben steuert, ne? Und neue Abhängigkeiten schafft und eigentlich vieles jetzt selbst produziert. So also es ist nicht leicht, so sich durchzusetzen. Ne? Aber ich habe die Hoffnung, oder das ist so. Oder ich sehe das als unsere Aufgabe an, in der Hochschule unseren Studierenden zu vermitteln, aus diesem riesengroßen Angebot, was so groß ist, wie es, glaube ich, noch nie war, so nehme ich das zumindest persönlich wahr, dann ihren eigenen Ausdruck zu finden und damit dann hoffentlich eben auch dann eine entsprechende Zuhörerschaft zu gewinnen. Ne? Oder ich sage mal jetzt beim Bauen eine entsprechende Akzeptanz unter Bauenden und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine der zentralen Aufgaben heute.
Ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ihr alle bringt euren Studierenden näher, wie sie sich in Zukunft dann auch gut zurechtfinden können. Sei das durch eigene Kreativität, Experimentierfreude, aus alten Dingen lernen, das ins Neue übersetzen. Danke für das Gespräch.
Danke sehr.
Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.